Das ist für mich, ja. Dann guck mal.
Wunderbar.
Danke. Aha. Dann kommen wir zum Thema. Und das Thema war, dass ich versucht habe, das, was da abgespielt hat, auf die Dokumente, auf der ersten Plattform die Dokumente zu referieren. Und am Ende wollte ich auch einige meiner eigenen Überlegungen dann darstellen. Und einen Teil habe ich referiert und ich mache mit diesem Referat einfach weiter. Und ich habe einige bestimmten Positionen dargestellt, die für mich wichtig waren, eben Chantal Mouffe und Žižek und so weiter. Und andere Vorträge waren nicht so interessant, nicht so dicht und nicht so klar. Und deswegen ist es mehr für mich interessant, also zwei, drei Themen einfach aufzugreifen, die ja durchgehend präsent waren und einzelne Positionen zu diesen Themen. Und das erste Thema hat etwas zu tun absolut mit dem Gesamtthema des Seminars. Das heißt, wie repräsentiert sich Kunst oder Kultur oder was auch immer in einem dafür vorgesehenen Repräsentationsraum. Und dann, in diesem Zusammenhang haben fast alle Teilnehmer, vor allem Inder, war sehr viele Inder, und viele Inder aus dem muslimischen Teil, also muslimische Inder, also nicht Pakistanier, muslimische. Und die sind in einer schwierigen Situation, weil sie in Indien eine Minderheit bilden, intellektuelle Schicht wandert aus, sie leben meistens in England oder Amerika, also die intellektuelle Schicht halt. Und wie die Geschichte von Salman Rushdie zeigt, der ist auch, kommt aus diesem Milieu, kommt es immer wieder zu erheblichen Spannungen, sowohl in Indien selbst und in der islamischen Welt selbst, wie auch in Europa und Amerika. Und da war das wiederkehrende Thema bei vielen Vorträgen, gerade aus dieser Perspektive, die so beklagt haben die Tatsache, dass wenn man überhaupt über die islamische Welt spricht und wenn dann die islamische Welt reflektiert in den Medien, dann geht es fast ausschließlich um den islamistischen Fundamentalismus. Die Medien interessieren sich nur für die fundamentalistischen Positionen. Wobei, wenn man statistisch sieht, dann kann man leicht nachweisen, dass fundamentalistische Positionen innerhalb vor allem der in Europa oder Amerika angesiedelte islamisch geprägte Bevölkerung eine verschwindende Minderheit von 1-2% ausmacht. Also die Frage ist, warum die ganze Aufmerksamkeit, warum das ganze Interesse gilt allein den Fundamentalisten in der Repräsentation des anderen im Kontext des medialen, massenmedialen Repräsentationsraums. Nur die Antwort, die ja gegeben worden war, schien mir dermaßen naiv und von praktisch allen Beteiligten unreflektiert. Zunächst einmal gebe ich diese Antwort wieder. Die Antwort geht davon aus, dass es den Medien und überhaupt der Öffentlichkeit unterstellt wird, sie interessiert sich wirklich für den Islam und interessiert sich wirklich dafür, was die Leute wirklich denken. Ja. Das ist eben eine gewisse naive Unterstellung einer Wahrheitssuche, die überhaupt bei sehr vielen Vortragenden der schwächste Punkt ausgemacht hat. Und gerade an dem Punkt. Und da werden sozusagen die Bevölkerung und die Medien sich dafür interessieren, was die islamische Bevölkerung wirklich denkt. Also islamische Bevölkerungsteil, vor allem geht es um Europa und Amerika. Dann, was auffällt, sind die Unterschiede. Tradition ist anders, Sprache ist anders, Metaphorik ist anders gestaltet, Namen klingen völlig anders. Also diese Andersartigkeit ist sehr, sehr auffallend. Und dann sagt man, aha, das ist die islamische Tradition, sie wird so und so vertreten, die ist so anders, sie ist absolut unvereinbar mit der europäischen. Jetzt müssen wir aber zu einem Zusammenleben finden und da müssen wir eigentlich jetzt sehen, dass die islamische Teil der Bevölkerung auch europäische Werte versteht, akzeptiert, auch mitspielt und sozusagen wir aber diese islamische Werte besser verstehen und so kommt es zu einem gewissen Ausgleich. Ja. Nun sagen die zu Recht diese Professoren, die da aufgetreten sind, dass wenn man diese islamische Tradition als solche analysiert und sich fragt, was da wirklich gesagt wird, dann ist es von der europäischen Tradition gar nicht so weit entfernt. Erstens ist die Grundlage der biblische, zweitens ist der führende Philosoph war immer Aristoteles, ja nicht wahr, in arabischen Übersetzungen. Also wenn man insgesamt beginnt, die islamische Tradition zu analysieren, dann kommt man zum Schluss, dass in einer anderen Sprache, mit anderen Akzentuierungen, in einer anderen Form, das Gedankengut bis zu 98% mit dem eigentlich identisch ist, was Europa als seine eigene Tradition betrachtet. Und in diesem Sinne ist dieses ganze Sprechen über das Zusammenleben, die Verständigung und so weiter, ist ja völlig irreführend, weil dadurch wird unterstellt, als ob die islamische Tradition, die ja in sich überhaupt nicht existiert, ja, das ist noch dazu. Es gibt keine einheitliche islamische Tradition, genauso wie keine europäische einheitliche Tradition. Es gibt sehr unterschiedliche, gegenläufige, kontradiktorische, sich bekämpfende Traditionslinien, dort wie hier. Also zunächst einmal zu sagen, es gibt so etwas wie die europäische Tradition, es gibt zunächst einmal die islamische Tradition und die sind jetzt füreinander fremd und muss jetzt versandt werden, übersieht zwei Tatsachen. Erstens, dass diese Einheiten überhaupt nicht existieren. Es existieren einzelne Strömungen und Positionen in allen Feldern. Und zweitens, dass, wenn man genau analysiert, dann die Ursprünge, die Kontexte, die tradierte Werte, die fundamentale Lagen sind fast mehr als 90% identisch und erst relativ am Rande beginnen sich sozusagen Unterschiede zu zeigen, die dann aber auch diskutiert werden können, analysiert werden können und so weiter und so fort, schon auf der Grundlage des Verständnisses, dass es im Grunde um den gleichen Kontext sich handelt. Das heißt, das Problem des Multikulturalismus oder herrschenden Diskurses des Multikulturalismus wurde dadurch gesehen, dass Multikulturalismus als anders und fremd etwas darstellt, was anders und fremd eigentlich nicht ist. Und auf diese Weise zunächst einmal den Blick verstellt auf das, worum es sich handelt, um dann sozusagen an der Versöhnung, nachträgliche Versöhnung, anzustreben, die ja in der Form gar nicht nötig ist. Und die Aufgabe, ihre eigene Aufgabe, haben diese Professoren vor allem dadurch gesehen, um sozusagen den Besten zu erklären, wie es wirklich ist. Ja, die Frage ist sicherlich für mich, ist gewesen und bleibt, ob der Westen das hören will. Zunächst einmal wollen die Muslime das selbst nicht hören. Das hat sich sehr schnell herausgestellt in der Diskussion, dass die islamischen Zentren in London und so weiter selbst laden solche Redner nicht ein. Sie laden nur fundamentalistische Redner ein. Und zwar deswegen, weil aktive Mitglieder dieser Zentren sind nur Fundamentalisten und radikale Islamisten. Die eigentliche islamische Bevölkerung geht einfach nicht dahin. Und zweitens, und das vor allem auch westliches Publikum, wird nicht das Gleiche hören. Und das weiß ich ganz genau aus der russischen Erfahrung. Ja, ich warte, das war meine alte Erfahrung noch in den 70er Jahren, als ich noch dort gelebt habe. Das ist wiederkehrende Erfahrung, dass die westlichen Medien niemals irgendetwas rezipieren, was liberal, aufgeschlossen, westlich oder modern aussieht, wenn es in Russland stattfindet. Nur das, was extrem nationalistisch klingt, oder militaristisch oder chauvinistisch und so weiter und so fort. Und zwar einfach aus der inneren, nicht aus der bösen, aus der bösen Absicht, das muss man aussehen, sondern aus einem inneren Bedürfnis des Medienmarktes nach dem anderen, originellen, untypischen, neuen, nicht wiederholbar. Das heißt, wenn ein westlicher Journalist, ein Medienmensch, ein Fernsehjournalist nach Moskau kommt, dann trifft er sicherlich 99% der Leute, die ungefähr so sind wie seine sonstige Bekannte. Und sagt, aha, diese Leute sind für mich nicht interessant, weil über diese Leute habe ich schon berichtet, die habe ich schon getroffen. Sie sind nicht relevant, sie vertreten Russland nicht, sondern Russland vertreten nur diejenigen, die typisch und charakteristisch russisch sind. Und typisch und charakteristisch russisch können nur diejenigen sein, die eben nicht wie westlich sind. Weil die westlich sind, können nicht authentisch russisch sein. Und das ist etwas, was man, wogegen man nicht kämpfen kann und was man nicht widerlegen kann, weil es geht sich. Widerlegen kann man eine böse Absicht oder widerlegen hat man eine gewisse Politik oder was auch immer. Hier handelt es sich nicht um eine gewisse Politik, sondern um bestimmte Marktmechanismen. Man muss ja nicht vergessen, dass die ganze Berichterstattung und die ganze Thematisierung des anderen und des Fremden findet statt innerhalb eines marktmedialen und im Medienmarkt ähnlich funktionierenden Zusammenhangs. Und von diesen Medienzwängen her und Marktzwängen her muss man die Frage stellen danach, was als anders, fremd überhaupt verkauft werden kann. Und das ist jetzt unabhängig davon, was einzelne Leute aus politischen der einzelnen Journalisten aus politischen und sonstigen psychologischen Motiven darüber denken. Auch wenn sie zum Beispiel mit pro-westlichen Russen, pro-westlichen Iranern und so weiter befreundet sind, berichten sie allein über diejenigen, die unter den Bedingungen des Medienfunktionärs und Marktfunktionärs heute für das Publikum gut zu verkaufen sind. Und das sind nicht ihre Freunde, das sind ganz andere Figuren. Das bedeutet, dass man zunächst einmal verstehen soll, dass Schreiben, Berichterstattung, überhaupt Medienpraxis zunächst einmal, so wie sie funktionieren, nicht unter der Wahrheitsgebot stehen, sondern sie stehen im Marktzusammenhang und dagegen ist es viel, viel schwieriger anzukämpfen, als gegen die vermeintliche Missverständnisse in Bezug auf die eigentliche Beschaffenheit dieser Tradition. Die zweite Frage, die immer wieder aufgetaucht war, das war die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Demokratie. Und die wurde gestellt im Sinne der Diskussion, die sozusagen angelaufen ist nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in der Sowjetunion Und dieser Zusammenbruch wurde verstanden als Sieg der westlichen Demokratie, was bedeutet gleichzeitig Sieg des Kapitalismus. Das heißt, im Grunde Bücher wie Fukuyama über das Ende der Geschichte und vieles anderes mehr behauptet, dass die Demokratie endgültig gesiegt hat. Und Demokratie hat endgültig gesiegt, weil die ökonomische Grundlage der Demokratie, das heißt der Kapitalismus, über seine wirtschaftlichen Alternativen endgültig gesiegt hat. Ich habe schon das angedeutet, letztes Mal, wir haben hier mit einem sehr interessanten Form gewendeten Marxismus zu tun. Das heißt, man sagt, die Grundlage einer Ordnung, einer politischen Ordnung, ist eine ökonomische Grundlage. Man kann eine Ordnung, politische Ordnung, nicht jenseits der ökonomischen, der Schaffung einer ökonomischen Ordnung aufbauen. Früher wurde dieses Argument gewendet gegen den Kapitalismus. Man hat gesagt, man muss den Kapitalismus abschaffen und durch eine sozialistische Wirtschaft ersetzen, damit man eine gerechte politische Ordnung als Überbau dieser ökonomischen Basis errichten kann. Heute sagt man, Demokratie hat gesiegt, weil, und das ist marxistisches Argument im Grunde, weil die tragende Kraft der Demokratie ist die kapitalistische Marktordnung, sind die offenen Märkte. Und haben offene Märkte gesiegt, bedeutet das, dass Demokratie auch gesiegt hat, wenn auch eventuell bestimmte Staaten immer noch diktatorisch regiert werden. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und man sagt, also von Seiten der Autoren wie Fukuyama und so weiter und so fort, dass man nicht einzelne Regime, die Bevölkerung unterdrücken oder was auch immer, als Beispiele der nicht realisierten Demokratie anführen darf, weil es geht um den substanziellen Sieg der Demokratie. Der substanzielle Sieg der Demokratie bedeutet der Sieg der kapitalistischen ökonomischen Ordnung. Und hat diese Ordnung gesiegt, wird sie das alles andere schon erledigen. Das ist im Grunde ein marxistisches Argument. Hat der Sozialismus gesiegt als wirtschaftliche Ordnung, wird schon alles gut sein. Ja? Jetzt projiziert man das auf den Kapitalismus, denkt der Kapitalismus ist Basis und Demokratie ist Überbau. Und ist man Basis geschaffen, Überbau kommt ja irgendwann. Und dagegen wurde folgendes von Wallenstein und anderen folgendes Argument angebracht. Sie haben die Frage gestellt, wie viel kostet die Demokratie? Also wenn man Demokratie versteht als ein bestimmter Vorgang, dass die Leute aufstehen, sich registrieren lassen, wählen gehen, Wahlen gehen, zur Wahl gehen und das alles. Die letzten Wahlen in Amerika haben gezeigt, wie schwierig und unbezahlbar unter Umständen ein Wahlprozess überhaupt sein kann. Erstens. Zweitens. Es wurde festgestellt, dass der Großteil der Bevölkerung der Vereinigten Staaten nicht versteht, was es bedeutet zu wählen. Also die Leute eigentlich wissen nicht, was sie tun. Was auch Grundlage war für die weiteren Klagen gegen diese Wahl. Sie sind nicht aufgeklärt, nicht geschult und verstehen die Zusammenhänge nicht. Nun, damit sie geschult werden, aufgeklärt werden, damit ihnen beigebracht wird, wie sie diese Automaten benutzen. Ja? Sie wussten nicht einmal, wie diese Automaten benutzen. Sie wussten nicht einmal, wie diese Formen funktionieren und was auf diese Form an welcher Stelle steht. Braucht man Investitionen, die die Möglichkeit der Staaten, viele Staaten in den Vereinigten Staaten weitgehend übersteigt. Der Staat Florida konnte so viel Geld, auch jetzt unabhängig davon, dass da irgendwelche Unternehmen gab und so weiter, gar nicht investieren. Nachdem diese ganze Untersuchung der Wahl in Florida stattgefunden haben, hat man ungefähr eingeschätzt, wie viel Geld man investieren soll in diesem Staat, damit die Leute verstehen, was sie tun, wenn sie wählen. Ja. Das hat sich herausgestellt, die Stadt hat dieses Geld nicht und dieses Geld ist von nirgendwo zu bekommen. Und das ist im Reich in Amerika. Ja. Das heißt, sein Punkt war folgendes, dass der Kapitalismus hat sich lange Zeit abgesichert, dadurch politisch abgesichert, dadurch, dass die herrschende Klassen sehr viel Geld investiert haben, um die Leute dazu zu bringen, demokratisch zu wählen. Die haben sehr, sehr viel Geld investiert, und zwar in verschiedene Formen. In Form der Organisation der Wahlprozesse selbst, in Form der Wahlveranstaltungen, in Form der Wahlkampagne, in Form der Aufklärung der Bürger, in Form der Berichterstattung in Medien und so weiter. Das alles akkumuliert sich und sogar in reichsten Staaten der Welt, wie in Amerika, erweist sich immer noch als ungenügend. Jetzt fragt man sich, wie viel eine Demokratie in einem nicht so entwickelten Staat der Welt kosten wird. Also wie viel muss man investieren, damit die Wahlen ordentlich im demokratischen Sinn, also Wahlsystem selbst, ja, also wenn man Demokratie als Wahlen versteht, also wie viel soll man investieren, um das ordentlich durchzuziehen? Und sein Fazit war, es ist absolut nicht möglich. Ja. Es gibt dieses Geld einfach nicht und die herrschende Klasse wäre nicht mehr bereit, so viel zu investieren. Sie haben dieses Geld nicht. Ja, man kann für die ganze Weltbevölkerung, also sogar sozusagen die reichsten Schichten in Europa und Amerika kennen, für diese Weltbevölkerung keine entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen, um den demokratischen Prozess finanziell, wirtschaftlich abzusichern. Und das bedeutet für ihn, dass das kapitalistische System zwar, also wenn man sozusagen die Demokratie sehr reduziert, versteht zunächst einmal, also versteht es als Erlangung der politischen Macht durch die regelmäßige Wahlen, also sozusagen Minimalforderung an demokratische Ordnung. Dass diese Minimalforderung an demokratische Ordnung wurde tatsächlich vom Kapitalismus gewährleistet, aber kann nicht mehr. Deswegen seine Position war, dass die Demokratie ist am Ende ihrer historischen Zeit und dass alle Staaten, die demokratisch sein könnten, von ökonomischen her, sind es schon und alle anderen, die es nicht sind, es niemals sein werden, weil es ihnen Geld fehlt, ja, das notwendig ist, um diese Strukturen aufzubauen. Und das bedeutet, dass je internationaler das Kapital sich entfaltet, desto deutlicher es wird, dass das Agieren des Kapitals international nicht mehr von demokratischen Instituten abgesichert werden kann. Und das bedeutet, dass die Welt, die uns erwartet, aus ökonomischen Gründen nicht demokratisch wird. Und wenn die Welt nicht demokratisch wird, dann brechen auch die demokratischen Strukturen in entwickelten Staaten des Westens zusammen. Und so war sein Vorschlag, überhaupt die Demokratie zu vergessen und sich für undemokratische Zukunft vorzubereiten. Und sich schon jetzt zu fragen, wie man unter den nicht-demokratischen Bedingungen agieren soll, was demokratische Bedingungen sind am Ende und sind unsere Vergangenheit und nicht unsere Zukunft.
Wer hat das alles nochmal gesagt?
Da ist Wallenstein, ich habe vergessen, wie er heißt, Wallenstein. Das ist der Professor von Kolumbien, Universität Kolumbien. Ich glaube, George Wallenstein. Muss ich mal sagen. Das heißt, die Demokratie rechnet sich nicht mehr und wird in diesem Sinne abgeschafft. Und das war ein Beitrag unter vielen. In die Richtung ging auch Mufia weitgehend und viele andere, die eben vor allem gegen diese Idee einer realisierten Demokratie protestiert haben. Das Thema war Demokratie unrealized. Ja? Und die Deutschen haben das, also in die deutsche Sprache war das übersetzt als Demokratisierung oder Demokratie als nicht vollendeter Prozess. Und das ist interessant, dass Okwir hat mir erzählt, dass an dem Moment, an dem er vorgeschlagen hat, dieses Thema Demokratie unrealized, alle deutschen Beteiligten haben sofort protestiert und haben gesagt, das muss heißen, nicht Democracy unrealized, sondern Democracy unfinished. Weil wir haben schon Demokratie, auch wenn sie vielleicht nicht so vollkommen ist. Dann hat er einen Brief geschrieben, hat gesagt, er will das sozusagen nicht so von einfach an sich festlegen und er will sagen Democracy unrealized. Das heißt, er will nicht vorgreifen und sagen, ob die realisierte Demokratie eine vollendete Demokratie in Bezug auf die schon existierende ist. Ob wir sozusagen auf dem richtigen Weg sind und dann aber nur diesen Weg bis zu Ende gehen sollen. Aber die deutschen Teilnehmer waren dermaßen dagegen, dass sie entschlossen haben, eine unrichtige deutsche Übersetzung zu geben. Das heißt, auf dem gleichen Platz steht Democracy unrealized und Demokratie als unvollendeter Prozess. Also das, was die Deutschen sozusagen gefordert haben, haben sie als deutsche Übersetzung auch durchgesetzt. Das hat mich erinnert, ich glaube, ich habe das schon erzählt, ich bin mal nach Karlsruhe gefahren und der Zug wurde aufgehalten und auf Deutsch wurde gesagt, Zug wurde aufgehalten wegen der Personenunglück. Ja? Und dann wurde auf Englisch gesagt, because of suicide. Das war so ungefähr das gleiche sozusagen Verhältnis zwischen Deutsch und Englisch auch in diesem Fall. Nun, sozusagen davon abgesehen, also die Deutschen waren nicht bereit, die Möglichkeit zu gestehen, dass sie nicht auf dem richtigen Weg sind. Alle anderen waren irgendwie skeptisch und die meisten haben die Meinung vertreten, und da sind sie sicherlich weitgehend und massiv von der Derrida beeinflusst worden. Im Grunde sozusagen dieser Spektrum von Derrida, dieses sozusagen Gespenst von Derrida, war immer wieder da. Und fast alle haben gesagt, da steht Democracy unrealized. Eigentlich ist es nicht richtig. Vor allem als alle, die gekommen sind aus Amerika und Frankreich, eben Nivou von Weinstein. Es muss stehen, Democracy unrealizable. Weil Demokratie ist eine Idee, die sich nicht realisieren lässt, und zwar strukturell nicht realisieren lässt. Demokratie kann man anstreben, Demokratie kann man versprechen, Demokratie kann man nicht verwirklichen. Wenn man versucht, Demokratie zu verwirklichen, dann verrät man die Demokratie. Und das ist genau das, was bei Fukuyama und vielen anderen passiert ist. Sie haben sozusagen diesem Versprechen der Demokratie eine Bedeutung gegeben, die ja im Grunde dieses Versprechen verraten hat. Also Demokratie muss man sehen nicht nur als unrealized, sondern prinzipiell unrealizable. Und das ist eben das Gute an der Demokratie, dass sie sich nicht realisieren lässt. Dass sie sich sogar annähernd nicht realisieren lässt, dass man im Grunde sogar nicht weiß, an welchen Symptomen oder Zeichen man erkennen kann, ob die Demokratie da ist oder nicht. Also Demokratie plötzlich wurde zu so einer negativen Theologie, das ist so eine negative Demokratie, eine negative Theologie der Demokratie, eine negative Politiktheorie der Demokratie, die da entwickelt war. Man weiß nicht, was ist demokratisch, man kann es nicht wissen, man kann nur hoffen, anstreben, glauben, aber sozusagen und warten. Nun, wenn man aber doch die Frage, welche Kriterien sind dieses Wartens, dann eines ist klar geworden, irgendwie haben alle Demokratie als ein, und zwar unwidersprochen, als ein gewisser Egalitarismus im Sinne gehabt. Und deswegen auch als unrealisierbar. Das heißt, alle haben gesprochen über die Demokratie als über einen demokratischen Zustand oder eine demokratische Gesellschaft, in der Demokratie bedeutet die Gleichheit letztendlich, Egalitarismus. Und da wir niemals wissen können, was gleich ist und diese Gleichung niemals herstellen können, weil wir eben im Zustand der Differenz leben und im Zustand der Diversity leben, ist die Demokratie unrealisierbar. Das heißt, Demokratie ist ein Streben nach einer Gleichheit unter den Bedingungen der Unmöglichkeit ihrer Realisierbarkeit, wobei wir weder das Streben aufgeben sollen, noch sollen wir Gleichheit dort proklamieren, wo sie eigentlich de facto nicht gibt. Ja? Das heißt, wir sollen weder glauben, dass wir Differenzen, Diversitäten und Ungleichheiten überwunden haben oder überwinden können, noch sollen wir die Hoffnung oder Streben aufgeben, sie zu überwinden, sondern wir müssen in diese Spannung aushalten, in dieser Spannung agieren, und zwar vom Fall zum Fall agieren, das heißt vom Fall zu Fall entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Es gibt keine allgemeine Richtung, in der wir etwas vollenden könnten oder nicht, sondern es ist eine höchst problematische und kontingente Lage, jeweils kontingente historische Lage, in der man sozusagen Entscheidungen pro und contra treffen kann. Und diese Entscheidungen sind immer risikoreich und letztendlich unbegründbar. Das heißt, Demokratie ist Horizont des Handels oder Horizont der Erwartung, ist aber keine Realität, kann keine Realität sein. Und wenn man sagt, die westliche Demokratien und so weiter und so fort, dann ist es eine totale Selbsttäuschung. Es handelt sich nicht um die Demokratien, es handelt sich um kapitalistische Gesellschaften, die ja unter dieser Perspektive der Demokratie gesehen werden können, auch beurteilt werden können. Ja? Aber sie auf keinen Fall irgendwelche Idee teilweise oder vollkommen verkörpern. Ich sage, es ist unwidersprochen, weil es ist wirklich eine linke Position, der wurde aber keine rechte Position, das heißt konsequent neoliberalistisch entgegengesetzt, was ich sozusagen als Advocatus Diaboli machen würde. Ich habe was anderes gemacht, aber auch in der Position. Aber das mache ich jetzt, nämlich die neoliberalistische, sagen wir, rechte Position ist folgende. Man sagt, die Gleichheit des Zustands kann sicherlich nicht erreicht werden. Was aber erreicht werden kann, ist die Gleichheit der Chancen. Das heißt, die Funktion der Demokratie besteht nicht darin, tatsächliche Gleichheit herzustellen, sondern Ungleichheit gleichartig zu verwalten. Das heißt, alle Menschen müssen gleiche Chancen bekommen, zu gewinnen und weiterzukommen, was im Endeffekt passiert, ist immer eine Ungleichheit, es kann auch nicht anders sein, Aber die Kriterien, unter denen diese Ungleichheit entsteht, können schon einen gewissen Grad der Gleichheit in sich aufnehmen. Ja? Und so können wir auf der Ebene des Prozeduralen das kompensieren, was wir auf der Ebene des Faktischen verabschieden müssen. Das heißt, die neoliberalistische Position besteht auch darin, dass man nicht die faktische Gleichheit erringen kann, auch nicht anstreben kann. Man kann allerdings prozedurale Gleichheit herstellen, und die Demokratie ist eine prozedurale Gleichheit und nicht die faktische Gleichheit. Diese Trennung zwischen prozeduralem und faktischem ist ja sozusagen das Hauptargument der klassischen neoliberalistischen Theorie, liberalistischen und neoliberalistischen Theorie. Und es war wirklich schade, dass sie als solche nicht angesprochen worden war. In diesem Sinne aber ist interessant, dass einer der Beteiligten, und das war sozusagen eine witzige Geschichte, muss man sagen, hat versucht, das auf einem Umwege im Grunde eine neoliberalistische, thatcheristische, reaganistische Ideologie durchzusetzen als eine Radikal-Linke. Dabei hat er sich gestützt auf einen Aspekt des Ganzen, den ich direkt in meiner Rede angesprochen habe, also sehr kritisch, und er hat es eben positiv bewertet und das entwickelt. Er hat nämlich gesagt, was ist die Unterdrückung? Also woher kommt die Unterdrückung generell? Woher kommt die Illegalität? Die kommt ja vom Staat. Und sie kommt von staatlichen Institutionen. Die schaffen Hierarchien, die schaffen dementsprechend auch Ungleichheiten durch das System der hierarchischen Verwaltung, die ja den modernen Staat trägt. Und in diesem Sinne sagt er, so etwas wie Kapitalismus gibt es ja nicht. Generell. Kapitalismus ist ein falscher Begriff. Weil diese großen Corporations wie Chrysler und Ford und so weiter, die sind Teile des Staates immer schon, weil die agieren nicht auf dem Markt. Und das ist sehr einfach zu zeigen. Und, aber ja, ich kann es jetzt sagen oder später. Seine Analyse basiert auf einem Buch von Galbraith, der war so Chefideologe und Hauptberater von Kennedy. Ich habe zufälligerweise schon damals, also lange Zeit, dieses Buch gelesen. Und die Idee von Galbraith war, dass die großen Corporations in Amerika im Grunde so verwalten wie die Ministerien in der Sowjetunion. Das heißt, sie sind im Grunde absolut staatlich und Teil der Regierung. Und wäre es nicht möglich, also er hat das positiv gesehen, wollte das noch verstärken und hat gesagt, wäre es nicht möglich, eine Konvergenz, das war diese berühmte Konvergenzthese, eine Konvergenz zwischen sowjetischem und amerikanischem System zu erreichen, auf der Grundlage der Angleichung des Rechts unter dem der sowjetischen Ministerien auf der einen Seite und große Korporationen in Amerika agieren. Also das war der Vorschlag in diesem Buch, das war nicht interessant. Jetzt kommt er jetzt auf diesen Buch zurück und sagt, amerikanischer Kapitalismus ist im Grunde Kommunismus, das ist im Grunde Staatskommunismus, das ist Staatssozialismus. Da gibt es ja keinen Markt, da gibt es ja keinen Kapitalismus, da gibt es ja nichts. Ja. Stattdessen gibt es ja große ökonomische Apparate, die überhaupt in keinem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Das ist sehr leicht nachzuweisen, weil in allen Beiräten und so weiter, die diese Corporations, die gleichen Leute sitzen. Ja. Es gibt zum Beispiel, wenn es drei führende Autoproduzenten sind oder vier führende Ölproduzenten und so weiter, da sitzen in allen Gremien die gleichen Leute. Und sie vertreten einen bei dem und dem dann bei einem und so weiter. Und so ist es eine kleine Gruppe, die die Preise setzt, die Bedingungen die definiert und so weiter, den Markt total beherrscht. Und letztendlich machen sie das in der Absprache mit der Politik. Vor allem was Ölpreise, Autopreise und so weiter, alle diese entscheidenden Preise bestimmt. Und fast alle sind zu 80% abhängig von den staatlichen Aufträgen, weil die Hauptannahmequelle sind die militärischen Ausgaben und die kommen von der Regierung wiederum. Das heißt, Regierungsapparat und große Corporations bilden einen sozialistischen Staat. Und dieser sozialistische Staat ruiniert Amerika und ruiniert den Kapitalismus. Die konsequente linke Politik muss darin bestehen, diesen Staat zu entmachen und stattdessen so richtigen Kapitalismus einzuführen. Das heißt, kleine Firmen, kleine Gruppen, kleine Unternehmen, small is beautiful, die auf einem freien Markt endlich differenzieren und so weiter, frei agieren und nicht diesen Machtapparaten unterstellt sind. Und das ist die linke Politik, das heißt sozusagen, nur in der Sowjetunion ist es zusammengebrochen, diese Staatsapparat in Amerika noch nicht. Also die linke Politik ist dort, das auch zum Fall zu bringen. Um sozusagen der wahre Kapitalismus, der eigentlich ein demokratischer Kapitalismus ist, sozusagen freien Weg zu behalten. Das war ziemlich witzig. Und ziemlich witzig, weil ziemlich absurd, ja, eigentlich. Da saß aber eine Gewerkschaftin da. Und die hat, also österreichische Gewerkschaften, und sie hat gesagt: Ja, sehen Sie, also ich weiß es nicht. Ich vertrete zum Beispiel Gewerkschaften, also Interesse der Arbeiter. Und die Interessen der Arbeiter sind ganz gut vertreten in großen Unternehmen. Die haben für sie sehr viel erreicht. Und kleine Unternehmen, das ist reine Ausbeutung. Da hat die Gewerkschaft überhaupt keine Chance. Also den Arbeiten geht am schlimmsten in kleinen Unternehmen und am besten in großen Unternehmen. Das heißt, ja, gut, aber das liegt nur daran, dass diese kleinen Unternehmen immer noch zu groß sind. Ja, sie müssen noch weiter verkleinert werden. Tendenziell muss jeder ein Unternehmer werden, ja, und muss sich selbst ausbeuten. Und das wird genau das sein, ja, was wir anstreben, und das wird so demokratisch sein. Weil die ganze Staatsapparatur dann abgeschafft wird. Na gut. Und das Wichtigste dabei war, dass er argumentiert hat, vor allem mit Deleuze. Er hat bei Deleuze studiert, ja. Und hat gemeint, dass ein solcher Kapitalismus ist ein Körper ohne Organe. Also genau das, was, also Staatsorgane, ja, nicht wahr? Was eben Deleuze gemeint hat. Also das, was Deleuze als erotische Ekstase verstand, hat er verstanden als Marktextase, ja? Und was Deleuze sozusagen als Zerfall des Individuums in dieser durch die Drogen, ja, Einfluss in der erotischen Ekstase beschrieben hat, das hat er als Zerfall der großen Unternehmen in der Marktextase beschrieben. Das war sozusagen eine sehr witzige und sehr amerikanische Umschreibung einer französischen Philosophie sozusagen, wo der Begehren und Eros wird sofort durch dessen Marktkräfte und ökonomische Interessen. Also das war absolut faszinierend, und ich habe ihm sofort gesagt, so eine Lektüre von Deleuze gefällt mir so richtig. Ja.
Wie
hieß der Mensch? Manuel de Landa. Ist auch von Kalanda. Kalanda ist ein Zentrum für Sektoren. Na gut, und dann vielleicht referiere ich kurz, was ich dazu gesagt habe. Und ich habe dazu Folgendes gesagt, dass wenn man, dass praktisch alle, die sehr unterschiedlich waren von den politischen, inklusive Negri übrigens, von ihrer politischen Haltung sehr unterschiedlich waren, im Endeffekt alle plädiert haben für Diversity und Differenz und Crossover und das Heterogene und das Bunte und ja, so. Und wenn man so schaut, ja, wann sie ihre Studien gemacht haben, wann sie angefangen haben, ihre Bücher zu schreiben, dann ist es ungefähr Ende 90er, Anfang 80er Jahre. Das heißt, dass es energische Aufkommen des Postmoderne ist, des postmodernen Geschmacks, ästhetischen Geschmacks, Thatcherismus, Reaganismus, plus Entstehung der medialen Märkte, internationalen medialen Märkte und globalisierten kulturellen Märkte. Das heißt, sie haben ihre linke Theorien in der Zeit entwickelt, die von postmodernen Traum eines totalen Crossovers und Patchwork von Minderheit und so weiter besessen war. Sie haben einen ästhetischen Geschmack, ja. Und das ist der ästhetische Geschmack der East Village oder Mary Boone Gallery und so weiter und so fort. Ja. Und das, was man sehr gut jetzt finden kann, weil das Schnabel-Movies ja aus dieser Zeit und Longer-Movies, also diese 80er Jahre, also Anfang der 80er Jahre, so Geschichte. Und deswegen gefällt ihm das alles, ja, das ist also eine schmutzige, bunte, exotische und so weiter und so fort und das alles so, alles dröhnt, ja, und jeder ist Unternehmer seiner selbst und alles ist irgendwie aktiv, so eine ist-willige Atmosphäre. Ein paar Leute haben da aufgeführte Lieblingsvideo, ja, und da waren immer Musikanten auf dem Dach, ja, die so auf indischen Instrumenten so Beatles gespielt haben und in indischer Sprache, also so interessant. Na gut, das ist so ein bestimmter ästhetischer Geschmack, das ist eine bestimmte ästhetische Haltung. Die meinen, das ist so eine sehr radikale Haltung, ja, gut. Aber wenn man jetzt sich geschichtlich erinnert an das, was radikal war, also wer war radikal? Plato war radikal, ja, nicht wahr? Campanella mit seinen Tapien war radikal, französische Revolution war radikal, russische Revolution war radikal, was auch immer. Alle radikale Theorien waren sehr grau, überhaupt nicht bunt, ja? Sehr asketisch, sehr zurückhaltend, sehr uniformistisch, extrem uniformistisch und so weiter und so fort. Radikaler Geschmack ist nicht der postmoderne Geschmack. Man kann eine radikale Politik nicht betreiben, wenn man Ästhetik gleichzeitig Ästhetik der 80er Jahre betreiben will. Die radikale Ästhetik ist, das hat uns Roland Barthes in seinem Buch Le Décret sur la Écriture beschrieben. Das heißt, das Fehlen jeder Rhetorik, das Fehlen jeder Buntheit, Schreiben ist auf Null reduziert, Architektur ist auf Null reduziert, so wie Bauhaus, Ornament ist Verbrechen, Diversität ist verboten. Nur dann bekommt man eine radikale Position, die sich auch politisch durchsetzen kann. Welche Position? Das ist ja ganz klar. Das Problem, das zweite, und daher kommt ja alles andere, ja, der zweite wichtigste, also jetzt nicht ästhetische, sondern theoretische Voraussetzung, das habe ich schon letztes Mal gesagt, von allen dieser Gesprächen war, dass der Mensch befindet sich historisch on the road, befindet sich auf dem Weg. Und zwar auf dem Weg von der Zukunft, von der aus der Vergangenheit in die Zukunft. Die Vergangenheit ist separiert, ist divers, ist different und er geht mit diesen Differenzen und Diversitäten in die relativ homogene Gegenwart und versucht sozusagen mit diesem Kluft umzugehen. Dieser Weg geht also in einer, bei allen Vorträgen ging in eine Richtung. Das ist die Richtung Schließung, Isolation, Closure, ja, auf der einen Seite, die ja aus vormodernen Ordnungen, geschlossenen Ordnungen, durch diese Ordnungen definiert wird, und die Modernisierung, gleichzeitig die Demokratisierung, als etwas, was aus diesen vormodernen, geschlossenen Ordnungen hinausführt ins Offene. In die offene Kommunikation, in die offene Märkte, in die offene Gesellschaft, in die offene politische Auseinandersetzung, Kommunikationszusammenhänge und so weiter und so fort. Das heißt, der Weg, wie der auch von Plato beschrieben worden war, die Hölle, die geschlossene Hölle, und der Mensch geht aus dieser Hölle ins Offene. Also der Weg zu Demokratie und in die Modernität ist der Weg aus dem Geschlossenen ins Offene. Und diese Figur aus dem Geschlossenen ins Offene und wie die Überreste und Spuren des Geschlossenen, also Separierten, im Offenen wirken und wie man das Offene mit diesem Geschlossenen kombiniert oder ausbalanciert, das war das Thema. Ob man das sagen kann. Na gut, wenn man aber genau hinschaut, Geschichte der Moderne, ist das überhaupt nicht der Fall. Denn die Modernisierung ist nicht nur der Weg aus dem Geschlossenen ins Offene, sondern ist genau der Weg aus dem Offenen ins Geschlossene. Radikale protestantische Sekten, radikale politische Parteien, terroristische Organisationen, wissenschaftliche Bünde, revolutionäre Gruppierungen. Verschiedene, sehr moderne in ihrer Struktur, charismatische, apokalyptische Sekten, wie etwa Scientology, ja, habe ich erwähnt. Radikale, avantgardistische Gruppen, sowie surrealistische Gruppen und so viele andere, waren alle extrem geschlossen, extrem intolerant, extrem auf den Isolationskurs in Bezug auf die Gesellschaft um sich herum. Sie wollten sich trennen, separieren, schließen, eine Sprache entwickeln, die die anderen nicht verstehen, nicht verstehen können. Das war sehr, sehr dezidierter Wunsch bei allen Avantgarden. Das ist immer noch ein sehr dezidierter Wunsch bei heutigen intellektuellen Richtungen wie der Dekonstruktion. Ja? Der Sinn der Dekonstruktion, genauso wie etwa der Systemtheorie, die einfachste Dinge der Welt in der Form zu sagen, die ja für niemanden verständlich sind, sozusagen das absolut Verständliche und unverständlich auszudrücken und auf diese Weise Initiationsvorgänge zu etablieren und Initiierten von Nicht-Initiierten zu trennen. Ja? Das heißt, wer sozusagen nicht fähig ist zu erkennen, wo der Unterschied zwischen Beobachter der zweiten Ordnung und dritten Ordnung ist oder ausdrücken zu was auch immer, ist derjenige, der nicht dazugehört. Ja? Die da dazugehören, können genauso wenig sagen, warum es sich handelt. Auch der Luhmann selbst kann nicht sagen, in jedem Buch ist es anders. Ja? Oder sogar in jedem Teil des Buches ist es anders. Es geht nicht um den Inhalt, es geht um eine Sprache, deren Funktion es ist, andere auszuschließen. Und das ist eine absolut legitime Funktion. Das muss auf keinen Fall kritisiert werden. Das muss ganz im Gegenteil begrüßt werden. Weil alle diese Isolationsmechanismen, Selbstexkommunikationsmechanismen, alle Mechanismen des Ausschlusses, der Trennung zwischen Eigenen und Fremden, geben die Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung im kleinen Kreis. Und daraus entstehen eigentlich die interessantesten, effektivsten und radikalsten Ideen der Moderne. Das heißt, sich so die Sache vorzustellen, dass der Modernisierung und Demokratisierung immer vom Geschlossenen zu Offenen führen, ist eine absolute Verkennung der elementaren historischen Tatsache. Es ist ein Mythos, das keinen Bezug zur Realität erweist. Eigentlich ist die Moderne ein Rhythmus der Schließungen und Öffnungen. Versuch rauszugehen aus geschlossenen Ordnungen, aber sich sofort dann wieder zu separieren. Nur, anders als es früher der Fall war. Wenn man jetzt sich fragt, wie macht man das? Wie macht man diese Separierung in der Moderne? Und wo liegt der Unterschied zwischen der modernen Schließungen und der früheren Schließungen? Das kann man sofort sagen. Gerade die modernen Schließungen, also Closures, Klausuren, sind am radikalsten demokratisch. Wenn wir radikale, protestantische oder charismatische Sekten nehmen, wenn wir radikale politische Bewegungen wie kommunistische nehmen, wenn wir radikale künstlerische Bewegungen wie Suprematismus oder Surrealismus nehmen, in erster Linie, das ist ein gutes Beispiel, dann haben wir diese Kombination zwischen absoluter Bereitschaft, allen aufzunehmen, die es wollen. Ja, in diesem Sinne sind diese Sekten oder diese Richtungen, diese Parteien absolut demokratisch. Im Unterschied etwa zu Nazis oder vielen anderen, die es nicht sind, die radikalsten Bewegungen der Moderne waren für jeden gleich immer offen. Allerdings hat man Bekenntnis abgelegt, ist man eingetreten, ist man drin und alle anderen draußen. Das heißt, wir haben eine paradoxale Figur eines partiell vertretenen Universalismus. Diese Sekten sind von Anfang an universalistisch. Sie vertreten einen zukünftigen Universalismus als partielle Phänomene der Gegenwart. Sie müssen auch und dürfen auch deswegen nicht vermischt werden mit den Differenzierungen, die ja aus der Vergangenheit kommen. Das heißt, wenn wir sagen, dass unsere Gegenwart ist divers und ist differenziert und so weiter und so fort, dann übersehen wir, dass innerhalb dieser Differenzen selbst eine Opposition sich ankündigt. Es gibt Differenzen, die aus der Vergangenheit kommen, und es gibt Differenzen, die aus der Zukunft kommen. Es gibt Differenzen, die dadurch zustande gekommen sind, dass man gewisse Spuren der vergangenen Identität in sich trägt. Es gibt Differenzen, die dadurch zustande kommen, dass man sich zu Projekten bekennt, zu Gruppen bekennt, zu Exquisitäten bekennt, zu Sprachen bekennt, die in die Zukunft weisen und die ja nicht aus der Vergangenheit kommen, sondern gerade als zukünftige Universalismen hier und heute partiell angestrebt werden. Das heißt, die Partialität selbst ist nicht etwas Homogenes, sondern wir haben sozusagen Differenzen der Vergangenheit, Differenzen der Zukunft und versuche, sie zu kombinieren. Das ist die konservative Revolution, wo die Nazis es gemacht haben, Also sie versucht im Grunde zu kombinieren alte Differenzen, also die ja kulturell verankert sind, mit neuen Differenzen, die als Parteibildung, also im Namen, sozusagen im Vorgang der modernen Parteibildung entstanden sind, also eine Partei zu bilden, die gleichzeitig Volk wäre und so weiter und so fort. Und da kommen alle diese Schwierigkeiten, irgendwann Widersprüche, in denen solche Bewegungen begriffen sind. Aber man kann diese Widersprüche und diese Figuren nur dann verstehen, wenn man nicht im postmodernen, pseudo-postmodernen Sinne, wie es in den 80er Jahren der Fall war, alle Diversitäten, Differenzen homogen interpretieren. Und denken, alle Differenzen sind gleich. Wenn nicht alle Menschen gleich sind, dann zumindest alle Differenzen sind gleich. Aber Differenzen sind nicht gleich. Weil ihr Ursprung aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft trennt sie auch voneinander. Und durch diese Trennung ermöglicht auch Konventionen, die sonst nicht zu verstehen sind. Und im Laufe der Diskussionen hat Ockwien Wessel gesagt, es ist interessant, dass die Osteuropa und Russland bleiben ein blinder Fleck. Blindspot in der ganzen Diskussion, die wurden mit keiner Silbe von irgendwelchen Rednern erwähnt. Und hat mich gebeten, sozusagen das ihm zu erklären. Also das war sozusagen sein Auftrag, auch in meinem Vortrag. Und meine Antwort war ganz klar, weil das ist der blinde Fleck, nicht weil die Leute nicht hinschauen, schauen schon hin, sondern weil es einem gewissen westlichen Geschmack nicht gefällt. Deswegen wollen sie schauen schon hin, aber das gefällt ihnen nicht. Zum Beispiel, alle, die in Ostdeutschland fahren, und zwar ist unabhängig davon, ob sie rechts sind oder links sind und wie sie generell zum Sozialismus stehen, sind in einem ästhetischen Geschmack erzogen. Und so sagen sie, wie furchtbar es ist, diese sozialistische Langeweile, immer als grau, immer alles einheitlich, Platten bauen und so weiter. Also diese Architektur, diese Abwesenheit dessen, was im Westen als Zeichen der Architektur allgemein anerkannt ist, kann man nicht ertragen. Es fehlt einem das. Und es ist sehr interessant, wie die ostdeutsche Bevölkerung darauf reagiert. Ich war gerade mit einem Vortrag in Chemnitz und sie haben, um westlichen Besucher zu gefallen, sie haben gesagt, so geht's nicht, ja? Dass sie so enttäuscht sind. Jedes Haus muss eine Individualität bekommen. Jetzt reden wir über individualistischen Westen. Also sie haben Folgendes gemacht, sie haben diese grauen Plattenbauten, jeden Baut in einer anderen Farbe übermalt. Ja? So ein ist grün, andere ist gelb und so weiter. Und sie stehen so genauso in der Reihe. Das ist so ein Nightmare eines verrückt gewordenen so Lego-Spielers. Ja? Aber jetzt davon, dass es auch Lego-Farben sind. Aber das Interessante ist, dass gerade, wenn man diese Verbesserung, und ich denke, dass alle, die graue Osten beklagen und die sagen, diese Platten, Bauten können wir nicht sehen und so weiter, also diese als Folge der Ästhetik der 80er Jahre sozusagen der ästhetischen Geschmack für das graue, monotone, nicht expressive, depressive und so weiter verloren haben, was eigentlich ein radikaler Geschmack ist. Die sollen zwangsweise in diese Chemnitzer Straße verfrachtet werden. Denn dann verstehen sie, was die Ästhetik ist. Und sie verstehen, dass diese unendliche Monotonie und Melancholie des Utopischen, gerade wenn man das übermalt und zerstört, versteht man die ästhetische Faszination, die man früher übersehen hat. Es ist auch interessant, dass auch diejenigen, die nach Westen und nach Russland und nach China fahren, die wollen vom Westen ja, die wollen immer nicht diese einheitliche, monotone Platten bauen oder sozusagen nichts Kommunistisches sehen. Sie wollen kulturelle Identitäten sehen im modernen, in der heutigen westlichen Sinne. Sie wollen diese kulturelle Vielfalt sehen. Also wenn nach Russland fahren, wollen sie etwas authentisch Russisches sehen, nach China authentisch Chinesisches und so weiter und so fort.
Aber das stimmt doch auch so gar nicht. Also ich meine, so vielfältig ist es hier doch auch nicht. Also ich meine, die Häuser sehen doch auch alle gleich aus. Egal, ja, wo man hinfährt. Also das ist ja, das auch ist, total betont.
Das ist klar. Aber es ist kaschiert durch die Wärme und so weiter und so fort. Also wenn man, wenn man nach Osten ohne Werbung, ohne Farbe und so weiter sieht, dann diese Monotonie gewinnt gerade den ästhetischen Reiz. Und diese Monotonie hier nicht hat, ja, weil es nicht als Stil auftritt.
Ja, aber gerade in Moskau gibt es ja so viel Werbung, dass man von den Häusern überhaupt nichts mehr sieht.
Inzwischen schon, ja, klar. Aber ich möchte sagen, dass sowohl China wie auch Moskau bauen jetzt in verrücktem Tempo ihre sozusagen Beweise ihrer kulturellen Identität. Ja. Moskau errichten sozusagen alte Kirchen. Und Rambo hat erzählt, irgendwann, das war vor einer Zeit, er war in China und die Chinesen haben gebracht die größte Buddha-Statue in der Welt zu sehen. Ja. Und es war so wirklich eine Buddha-Statue, als er gefragt hat, wann sie gebaut worden war, hat gedacht, naja, ich war 1500 Jahre oder so, oder 1000 Jahre. Wir haben gesagt, im letzten Jahr. Also das ist sozusagen der Schnellaufbau einer kulturellen Identität, die da überall stattfindet. In Moskau ist sicherlich die gleiche Prozesse, aber diese gleiche Prozesse der Anpassung an westlichen Geschmack, der viel schlauer ist als Reflexion der westlichen Culture Studies und der westlichen Presse. Vielleicht ein letztes Beispiel. Da war so eine Auseinandersetzung über Burin-Skulpturen, also Installationen in Weimar. Und FAZ und alle, sogar FAZ, haben sich darüber empört, dass die Weimarer Bürger diese Installation abgelehnt haben. Und das war so ein Komitee. Und haben gesagt, dass das zeigt sozusagen rückständigen sozialistischen Geschmack des Ostens. Zufälligerweise kenne ich diese Leute und als ich in Weimar war, also von Weimar, habe ich sie gefragt, warum sie das gemacht haben. Und sie haben gesagt, naja gut, die Studenten, die Touristen kommen nach Weimar doch mit einzigem Ziel, die moderne Skulptur nicht zu sehen. Ja. Wenn wir auch in Weimar plötzlich moderne Skulptur und Installationen aufbauen, dann verlieren wir im internationalen touristischen Wettbewerb jetzt so vor. Das heißt, die Bevölkerung und diese Gruppen denken absolut nicht rücksichtlich sozialistisch, sondern ziemlich konsequent marktwirtschaftlich im Sinne sozusagen eines auf sie gerichteten internationalen touristischen Blick und nicht aus ihrer eigenen Perspektive. Wenn man also die Strategien, die realen Strategien, die im Rahmen dieser angebliche Vielfalt sich abspielen, wirklich verstehen, analysieren will, da muss man scharfe Trennung, wie gesagt, vorziehen zwischen Differenzen aus der Vergangenheit und Differenzen als Bekenntnis zu unterschiedlichen Zukunften. Vielfalt der Vergangenheit von der Vielfalt der Zukunftsprojekte zu unterscheiden, Spiel zwischen diesen Vielfalt zu erkennen, und gleichzeitig sehen, dass es nicht nur Wege gibt aus der Vergangenheit in Zukunft, sondern auch Zukunft in der Vergangenheit. Das heißt, von einem Zukunftsprojekt in die Gegenwart, in die politische Gegenwart, aus der politischen Gegenwart wieder in ein Zukunftsprojekt, von einem Zukunftsprojekt mit dem kommunistischen zurück zu einem überkommenen kulturelle Identität, die aus der Vergangenheit kommt. Das ist ja ein typischer Weg aus der Zukunft in die Vergangenheit, genauso wie es aus der Vergangenheit in die Zukunft Wege gibt. Wir leben in einer Kultur, die nicht sich beschreiben lässt mit dieser Differenz diverser Sprachen, die ja gut geeignet ist für die Beschreibung der kulturellen, medialen und sonstigen Märkte, aber nicht gerade für die Beschreibung der künstlichen und politischen Strategien im Repräsentationsraum. Ja gut, das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt mache ich eine Unterbrechung und dann diskutieren wir das und sprechen über Ihre Arbeiten. Also bitte diejenigen, die noch